Happy Shooting, Folge 519. Poses per Second. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ah, ja, ja.
Guten Tag. Tarzan ist wieder da.
Ich musste nochmal kurz Lärm machen.
Unser kleiner Superheld. Habe ich letztes Mal erzählt, dass ich mein Objektiv geschrottet habe?
Ja, hast du.
Ah, das ist gut.
Glaube ich. Also das ist dir runtergefallen.
Ich war so noch nicht.
Hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Hast du denn einen Kostenvoranschlag oder eine Reparatur?
Nein und nein.
Wie?
Also ich habe das.
Das ist doch jetzt schon Wochen weg.
Ich habe das direkt am letzten Montag losgeschickt und laut DHL war das Paket dann am Mittwoch da in Hamburg
beim Olympus Service.
Okay. Und dann habe ich nichts gehört und dann auf der Online-Webseite, da kannst du halt deinen Fall dir nochmal angucken. Mhm. Da ist der dann, glaube ich, am Freitag eingegangen oder akzeptiert worden.
Also Mittwoch bis Freitag hat es gedauert, bis jemand mal
bis das Paket aufgemacht
hat. Das mal ausgepackt hat.
Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Pakete da im Eingang liegen.
Wie oft geht Olympus kaputt?
Also wenn alle so damit umgehen wie ich. Ich weiß es nicht.
Ja, und jetzt bricht das überhaupt so leicht auseinander? Na egal.
Und selbst dann ist jetzt ja Montag und Dienstag ist jetzt vergangen. Ich habe noch nichts gehört. Ich glaube, ich muss da morgen mal anrufen.
Das würde ich tun.
Würde mich ja schon mal interessieren. Ich habe aber inzwischen Ersatz. Ne? Ich habe mir ja ein günstigeres Objektiv geholt, so ein 12-50. Mhm. Ist jetzt nicht so lichtstark, aber so zum bisschen Videofilm und Zeitraffer machen ist das völlig ausreichend. Ja, ja, so ist das. Also ich bin versorgt. Kein Stress. Naja.
Ja,
das war bei mir so.
Ja.
Ja.
Gut. Lass uns loslegen.
Dann,
ich habe nichts zu erzählen.
Hast nichts zu erzählen.
Außer, dass ich jetzt berühmt und reich werde.
Ja, da kommen wir ja noch dazu.
Ja, ja.
Ja, eigentlich kannst du aufhören mit dem ganzen Kram hier.
Genau, ich kann alles hinwerfen.
Du hast es ja überhaupt nicht mehr nötig.
Genau.
So. Wir haben ein Geräuschrätsel und das hat uns diesmal der Frank geschickt. Und das klingt sehr interessant. Vor allen Dingen am Anfang könnte es etwas verraten. Ich spiel's mal ab. So klingt das.
Was ist denn das für eine Huperei?
Irre, ne?
Ich hab jetzt noch nicht geguckt, was es ist.
Ja.
Ich rate mit.
Dann lass uns mal überraschen, was das wohl ist.
Geräuschrätsel, am Ende der Sendung lösen wir es auf. Wir nehmen heute live auf, wieder, also mit Publikum. Und zwar ist es der Dienstag, der 1. August 2017. Und ja, ich muss kurz
noch mal sagen.
Dienstag, der 1. August.
Ja.
August 2017. Wir nehmen eure Fragen gerne hier mit rein und beantworten sie am Ende der Sendung oder müssen nicht unbedingt Fragen sein. Könnt auch eine Anekdote abliefern oder Lob in großen Mengen, ist alles hier.
Oder super. Eure Mutti grüßen.
Oder nein, das fangen wir jetzt nicht auch noch an. Nein. Grüßt nicht eure Mutti. Das könnt ihr hier im Slack machen. Wir haben einen Kanal HS Fragen dafür eingerichtet auf dem Happy Shooting Slack. Oder auf Twitter Hashtag HSFrage. Und gut ist.
Wunderbar.
Ja.
Wir hatten eigentlich was Tolles vor.
Na, ich hatte das vor.
Ja, du wusstest nicht mal was davon.
Nein, aber ich habe es ja dann erfahren. Ja, und zwar gibt es, also wir streamen das. Und wir streamen das über so ein ist wurscht, wie wir es tun. Aber wir tun es auf unserem Hauptstream. Und der läuft ja auch seit Jahren stabil und super. Und es gibt aber mittlerweile auch noch ein anderes System, das heißt Studio Link. Und damit wollten wir auch mal einen Stream versuchen. Mhm. Da hat sich aber mein Rechner hier intern beim Software-Routing ein bisschen komisch verhalten beim Versuch, das auf zwei Sachen gleichzeitig zu streamen. Also eigentlich, Studio Link wäre eigentlich sehr cool, weil das ist ein nettes Interface und das tut ganz gut, wenn man es alleine verwendet. Aber wenn man versucht, das gleichzeitig zu machen, dann ist das hier mit dem Splitten des Streams und so weiter in Software, hat dann zu Knacksern geführt. Also lassen wir es doch, obwohl ich es groß angekündigt habe, irgendwann anders mal.
Ja, schade, aber wir bleiben dran, ne?
Ja, Studio Link ist ganz cool, weil Sollten wir mal hier tatsächlich auf Studio Link wechseln zum Aufnehmen, was möglich ist.
Was absolut nicht abwegig ist, ja.
Dann müsste man tatsächlich nur noch auf einen Knopf drücken und dann würde der Stream automatisch loslaufen auf Studio Link und das wäre ganz cool. Und ja, aber im Moment ist es noch nicht so.
Wäre halt alles integriert in unsere Aufnahmesoftware und
bleibt halt erstmal alles beim Alten.
Ja.
So ist das.
So hilft's. Interessiert die Leute aber nicht, weil sie sind ja zur Fotografie hier und hören zu wegen der Fotografie und da hast du natürlich etwas ausgegraben. Wir hatten ja schon erzählt, dass dir der Jochen so ein Spiegelreflexverschluss, so ein Zwei-Vorhang-Verschluss von einem Vollformat gegeben hat mit einem Arduino-Board drauf und dass du das an das alte Objektiv da gemacht hast und da gab es ein Video von. Und jetzt hast du ja noch einen draufgesetzt, ne?
Ich konnte meiner Neugier nicht widerstehen und habe dann den Verschluss einfach mal, also da waren zwei Schräubchen und dann dachte ich, ach, mach die ja mal auf und guck mal, wie der von ganz innen aussieht. Ja, kenne ich ja nichts, ne? Und dann habe ich das gemacht und.
Ja, wenn man schon mal so nah rankommt an den Verschluss.
Genau. Und das ist halt tatsächlich relativ cool, wie das Ding funktioniert, weil das hat innen drin so Lamellen, die über einen sehr interessanten Mechanismus sich quasi flach zusammenfalten oder dann eben dieses Bild abdecken und also den Sensor abdecken und das davon zwei Stück, eben der erste und der zweite Vorhang. Früher waren das tatsächlich aus Stoff Vorhänge, deshalb heißt das Vorhang.
So eine Kamera hatte mein Vater früher noch.
Ja, meine X700 hatte auch noch einen Stoffvorhang.
Ich fand das damals erstaunlich, dass das nicht mehr aus Stoff war.
Tja, und dann der Mechanismus an sich ist schon mal ganz cool. Und die stehen unter Federspannung. Das heißt, die werden gespannt. Normalerweise ist dann noch so ein Motor mit drin in dieser Kamera. Der ist jetzt hier nicht dabei. Hier musst du es mit dem Hebel machen. Also bei dem ausgebauten Verschluss jetzt, der wird quasi gespannt und dann hängen die unter Federspannung hängen die dann beide so an jeweils einem kleinen Elektromagneten. Und da ist Spannung drauf und der zieht und wenn der Shutter ausgelöst wird, wird quasi der erste Elektromagnet abgeschaltet, klack, fährt der erste Vorhang runter und macht auf und wenn die Belichtungszeit vorbei ist, wird beim zweiten Elektromagneten der Strom abgeschaltet, macht es klack und dann fällt der zweite quasi durch die Federspannung zu. Und das hat mich so fasziniert, dass ich das dann gleich mal irgendwie in ein kleines Video gebacken habe. Und dieses Video, hier YouTube, wir machen mal einen Link in die Shownotes, habe ich dann online gestellt und ja, dann kamen irgendwie schon die ersten Stimmen, boah, das musste hier irgendwie an Feta-Pixel schicken und wo auch immer noch überall hin und da habe ich dann nicht gemacht, weil ich dachte, na, was soll das? Also
ja, man will ja auch nicht die Medienhure sein.
Nö, überhaupt nicht. Und dann war das plötzlich doch da. Echt cool. Das hat dann.
Das muss genau. Jetzt mal sein.
Hier. DIY-Photography hat es irgendwie aufgepickt. Dann
ist auf Petapixel.
Dann Petapixel, dann, das glaube ich nicht das erste Mal. Und dann noch die Peer-Review und das geht gerade so ein bisschen durch die Blogs durch. Das ist, ich glaube, das funktioniert deshalb, weil es A, interessant ist, B, habe ich es schön betitelt und C, ist es nicht lang. Ich glaube, das ist das Rezept. Das darf nicht länger als anderthalb Minuten sein.
Genau. Und man sieht eben Dinge, die man sonst so nicht zu sehen kriegt.
Genau. Was mich sehr übrigens schön. Wundert, ist, die schreiben alle, dass das ein Shutter von einer Nikon D500 wäre. Jochen, du hörst doch gerade zu. Was war das nochmal für eine Kamera? Das war keine Nikon D500. Irgendeins von diesen Blogs hat behauptet, es wäre eine D500 und die anderen haben das dann alle irgendwie fleißig kopiert und nachgedingst.
Ist eigentlich auch mal eine schöne Studie zu sehen, wie dann solche Fehlinformationen einfach weitergetragen werden.
Ja.
Es ist eine Canon 1000F.
EOS 1000F, genau. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die auf die... Ist mir eigentlich auch egal, das tut ja überhaupt nichts zur Sache.
Wahrscheinlich das wird in der Nikon kaum viel anders aussehen. Also.
Werden wahrscheinlich jetzt die Nikon-Ingenieure, die das kennen, werden wahrscheinlich den Kopf auf den Tisch schlagen, aber ansonsten... Naja, also kurzes Video, schaut es euch an. Wobei die Peer-Review ist ja also... Die sagen, man müsste sich halt die Soundkarte rausreißen aus dem Rechner, weil das die Musik so gruselig wäre.
Okay.
Finde ich überhaupt nicht. Aber gut.
Du kannst ja unter dein YouTube-Video jetzt noch drunter schreiben, Verschluss einer Canon EOS 1000F.
Das werde ich wahrscheinlich noch nachreichen.
Und dann wird das dann in den Kommentaren der anderen Quellen dann irgendwann mal rund gehen.
Markus schreibt in den Chat, die D500 ist aktueller, damit kriegt man mehr Klicks. Das könnte tatsächlich sein.
Möglicherweise, ja.
Tja. Hm.
Ja, ist auf jeden Fall schönes Ding.
Irgendwie lustig.
Ich fand es spannend, weil ich wusste in der Theorie, wie es funktioniert, aber habe natürlich so einen Verschluss nie aus nächster Nähe gesehen. Also wenn du halt durchguckst, wie er funktioniert, das kann man sich ja angucken. Aber mal so richtig im Detail, ich fand es interessant, wie diese Lamellen über so einen Hebel so auseinandergefächert werden. Ich dachte tatsächlich, sie gehen eher gerade hoch. Also dass sie wirklich von der Feder hochgezogen werden.
Also da wird
das über so einen Winkel geht, das...
Ja, da wird eine Drehbewegung halt in eine lineare Bewegung umgesetzt.
Ganz häufig gemacht, ja.
Parallel dazu habe ich hier mich auch noch ein bisschen an die Programmierung gesetzt, weil der Jochen hat das quasi sehr rudimentär ausgeführt mit irgendwie einer Standardverschlusszeit und einem T-Modus, also damit man es aufmachen kann, um zu fokussieren und so. Ich habe das jetzt mal noch ein bisschen aufgebohrt. Das kann jetzt so richtig mehrere Verschlusszeiten und alles, was so ein Ding braucht. Und alles über einen Schalter.
Hast du zweimal drücken für Verschlusszeit einstellen und dann so lange gedrückt halten, bis du die Verschlusszeit hast? Oder?
Lang halten für Modus wechseln.
Ja.
Ne? Du hast einen Setting-Modus, Setup-Modus und wenn du in dem Modus bist, dann also halbe Sekunde halten, dann bist du in dem Setup-Modus, dann kannst du klick, 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 die Zeiten durchklicken.
Also dann steppt er einmal durch die Liste.
Okay. Ja, klar. Und ganz lang halten, 2 Sekunden, geht er in den T-Modus. Und nochmal so halbe Sekunde halten, dann geht er in den Jetzt-Schießen-Modus.
Du könntest natürlich auch lange halten, dann kommst du in den Setting-Modus und dann tippst du kurze Doppelklicks für die Millisekunden. Mhm. Also für eine 25stel 25 mal tippen.
Ach so, ja. Ja, ja, nee, ist alles gut.
Gut.
Nee, es wird cool. Und dann hat der Jochen auch noch so ein Gehäuse dafür gebastelt. Und das wird alles richtig, richtig schön. Schönes kleines Projektchen. Bin jetzt gerade mit Holzarbeiten beschäftigt. Mal schauen, wo das hingeht.
Ich glaube, wenn das mal eingebaut ist, weil der Michael sagt schon, es ist nicht so schwer, an den Arduino den zweiten Knopf anzuschließen. Du kannst ja, wenn das mal alles verbaut ist, kannst du ja einen Drehknopf. Sonst
es geht,
endlos
es geht gar nicht um den zweiten Knopf. Ich könnte auch noch 2 andere Knöpfe anschließen. Ich wollte das halt mit einem simplen Schalter lösen. Da werden jetzt noch so Touch-Buttons drauf gemacht. Da muss man gar nicht mehr drücken, sondern kann man nur noch mal mit dem Fingerspitze dran touchen. Und da kommt ein Display, ist auch schon dran übrigens.
Ja.
Dass man auch sieht, was man eingestellt hat.
Sehr schön.
Da muss man das nicht über Morse-Signale machen. Das wird der erste Shutter mit Display. Das ist wahrscheinlich eine Lüge, wahrscheinlich gibt es sowas schon. Aber hey, ist cool. Also es macht total Spaß gerade.
Ja, finde ich super. Ich verfolge das sehr interessiert.
Tja.
Bin sehr gespannt, wie das weitergeht.
Und dann ist ja noch, also im Rahmen dessen dieses Shutters, ich habe ja das erste Video dazu gemacht, jetzt muss ich das kurz hier raussuchen und in die Shownotes tun, was ja den Shutter in Aktion zeigt, also in Testaktion vorne auf dieses Objektiv draufgeklebt, auf das 100 Jahre alte. Und da habe ich kurz, weil hier Credit, dem Credit gebührt, natürlich den Jochen auch in dem Video kurz gezeigt. Sagt hier, der hat den übrigens gemacht, weil ich will mich ja hier nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Und dann habe ich da ein kurzes Bild und habe auch ganz kurz die Großformat gezeigt, die der Jochen ja beim Klostergeister unter die Drohne gehängt hat.
Ja.
Und die war ja, also die hat dann auch gleich auf Facebook von manchen Leuten Interesse bekommen. Da waren dann plötzlich so mehrere Anfragen an mich, die gesagt haben, gibt's da noch mehr drüber? Das ist mal abgefahren, eine Großformatkamera zu fliegen.
Ja.
Daraufhin habe ich dich angehauen und gesagt, Boris, du hast doch da noch einiges Video, magst du mal kurz was zusammenbasteln? Du bist ja jetzt gerade gut im Training, was Videos zusammenschneiden angeht.
Ja, ich habe auch wahnsinnig viel Zeit.
Ja, eben. Und dann hast du gesagt, na gut, dann mache ich es halt trotzdem.
Ja, natürlich.
Jochen im Chat übrigens perlt, also er hat sein Teflonmäntelchen angezogen und lässt auch nicht mal das an sich ran. Er sagt, eigentlich hat Canon den Verschluss gebaut.
Der Jochen hat ihn ausgebaut, genau.
Genau, er hat ihn hier nur ausgebaut und der Rest war ja trivial.
Natürlich.
Auf jeden Fall gibt es jetzt dieses Video mit der Großformatfliegerei auch nochmal als separat ausgekoppeltes Video.
Ja, es gab es halt als Bestandteil eines Vlogs. Da ist halt ein größerer Stück zu sehen. Dann war es ganz kurz nochmal zu sehen in dem Workshop-Video. Und jetzt habe ich halt wirklich nochmal so die wichtigsten Teile und so ein bisschen Feedback mit reingenommen und habe das Ganze noch mit einer, ja, wie sagt man, mit einer Moderation noch verbunden. Und
Tja,
wen also nur das fliegende Großformat mal etwas detaillierter interessiert, der kann sich das mal angucken.
Genau. Tja, und das Großformatfliegen ist so eine Sache, aber
es gibt auch noch das andere Ende.
Naja, was ja interessant ist zum Beispiel, wie geht es denn mit den Drohnen, die unter eine gewisse Grenze fallen. Nach der neuen Drohnenverordnung haben wir ja diese 250 Gramm Grenze für Spielzeugdrohnen.
Richtig. Das macht vieles einfacher.
Wenn man das hat, jetzt guckt man mal sich so eine DJI Spark an, die hat irgendwie 270 Gramm und es gibt schon...
Ja, mit Akku kommst du, glaube ich, fast an 300 Gramm Startgewicht.
Es gibt nicht ganz, aber es gibt schon Petitionen, die sagen, Leute, verbaut doch einen kleineren Akku, lieber 5 Minuten weniger fliegen, dafür unter 250 Gramm kommen.
Macht die Verkleidung ab.
Ja, wobei ich glaube, hier ist das mit den 250 Gramm zwar dann problemlos, wenn das Ding nicht sendet und empfängt, aber in dem Moment, wo du irgendwie Video aufzeichnest damit und möglicherweise auch noch First Person und so, dann ist das 250 Gramm Gewicht auch egal. Also da ist, glaube ich, fällt das quasi eher aus der Regelung raus. Aber es gibt eben Ecken, wo die Gewichtsbeschränkung ein bisschen sinnvoller ist. Und da gibt es jetzt auch jemanden oder gibt es viele, die auch eben besonders leichte Drohnen basteln. Und hier hat einer eine gebaut, die macht HD-Video, also Full HD.
Ja.
Glaube ich zumindest, dass Full HD ist. Macht First-Person-View.
Ja.
Hat eine sehr abgespeckte GoPro Hero 4 eingebaut.
Also ohne Deswegen Gehäuse. Halt die und Aufnahme. Es ist also quasi komplett auseinandergebaut und nur noch die Essenz da verklebt.
Genau. Und das ganze Ding fliegt und wiegt 95 Gramm.
Yep.
Und der Typ, der das gebaut hat, der hat da jetzt, also der kann auch fliegen, muss man auch dazu sagen.
Ja, das hat er geübt, ja.
Das hat er, der fliegt so Dinger seit Jahren, das merkst du, der kann das einfach verdammt gut. Der fliegt da in, ich glaube, es ist Los Angeles rum. Und zwar gibt es da diesen Muscle Beach. Da gibt es so einen Strand, wo so öffentliche Fitnessgeräte sind. Ich glaube, da hat auch damals irgendwie Schwarzenegger trainiert und so weiter. Das ist, glaube ich, bekannt geworden. Auf jeden Fall ist er da abends eben dann in diesem Muscle Beach unterwegs und fliegt diese winzige Drohne, also die ist so ungefähr Handteller groß, und fliegt die da durch irgendwelche Gestänge und Ringe und an irgendwelchen Dingen drunter durch und so.
Also der Flug durch diesen Ring, das war ja wohl das abgefahrenste.
In dem also, Making-of siehst du aber, dass er den mehrfach probieren
musste. Ja, das musste er üben, da durchzukommen.
Also, und man Ring, sieht im Video man
hochziehen
auch,
kann.
Ja, man sieht im Video auch, dass er jemanden hingestellt hat, der das Ding hält. Wahrscheinlich war das so ein bisschen im Wind dann am
Ja, oder er hat es einfach nicht gesehen. Ich meine, das ist nicht leicht zu sehen in diesem RAW-Video.
Aber der hat das dann also quasi gefilmt, wie er da, also durch so einen Ring, wo man sich hochziehen kann. Die sind ja nicht wirklich groß. Fliegt er einfach mal so durch. Das Ganze, die Drohne hat keinen Gimbal, die ist also nicht stabilisiert. Er fliegt relativ stabil und hat das eben hinterher digital noch stabilisiert, aber richtig gut. Und dieses Video funktioniert dann deshalb noch so richtig cool, weil es rückwärts läuft.
Ja, das ist ein Trick beim Drohnenflug. Also klassischerweise, das habe ich am Anfang auch so gemacht, du fliegst mit der Drohne halt vorwärts und du siehst eben auf deinem Smartphone, wo du hinfliegst und die Footage benutzt du halt. Interessanter für den Zuschauer ist es aber, wenn der Zuschauer nicht sieht, wo man hinfliegt und das, was man schon gesehen hat, wird größer, sondern wenn du halt rückwärts fliegst und sich für den Zuschauer immer neue Dinge in dem Bild ergeben, also so Reveal-Technik, also es erscheinen neue Dinge Das macht diesen ganzen Flug viel interessanter und das machen einige, habe ich gesehen, auch schon bei YouTube so in Making-ofs, dass sie halt die Drohnen rückwärts fliegen, was natürlich ein Problem ist, wenn du First-Person hast, weil du siehst nicht, wo du hinfliegst.
Wieso musst du nur die Kamera auf die andere Seite bauen, die FPV-Kamera?
Ja, hast du jetzt aber bei diesen, also wenn du selber baust, kannst du das machen, aber bei den fertig gekauften hast du das halt nicht. Das
ist richtig.
Das heißt, entweder hast du die Drohne wirklich gut im Sichtfeld und fliegst sie dann eben rückwärts, ohne irgendwie Näherungsdetektoren und sowas, die meistens nur nach vorne gerichtet sind. Oder, und das ist eben hier dieser pfiffige Trick, du filmst es halt vorwärts, aber du spielst es hinterher rückwärts ab. Ist total banal, aber es wirkt so viel besser.
Gibt das Jochen, der baut dir die FPV-Kamera auch rechts und links hin und
nächstes Jahr bringt er dann was mit, genau.
Wir werden sehen. Also das Video ist echt geil anzuschauen.
Ja.
Ist übrigens auch nur, das ist so kurz vor Sonnenuntergang gefilmt.
Da gibt es auch ein Making-of von. Ist das da auch verlinkt in dem?
Ja, wenn du einfach runterscrollst, da ist das die Raw-Clip Before Stabilization, da siehst du auch ein bisschen.
Weil da sieht man nämlich, wie es vorher aus war, vor der Bildbearbeitung und so. Und ja, wie er auch
mal
gegen den Ring gedotzt ist.
95 Gramm für eine Drohne, bei der eine Hero 4 mitfliegt.
Mit HD, ja. Geil.
Ist nicht schlampig. Ich vermute mal, dass der Flug aber so wahrscheinlich an der Batteriegrenze dieser Drohne war. Viel länger kann ich mir bei dem Gewicht nicht vorstellen.
Ist aber noch ein bisschen Luft nach oben,
aber
was
man
bei 250
FPV.
Gramm ist, ne?
Mit FPV, also mit First-Person-View.
Ja, da war aber einer dabei mit so einer Richtantenne. Der hat immer zur Drohne gezielt.
Genau, der fliegt ja schon ein großes Areal ab da und der Typ hat dann immer die Drohne quasi von Hand mitverfolgt.
Mhm. Tja. Abgefahren, nicht.
Also völlig cool. Also
tja. Da wird sich noch was entwickeln. Sehr schön. Ja, apropos entwickeln. Die großen Hersteller sind am Entwickeln und Nikon ist wohl soweit sicher, dass es eine Nikon D850 geben wird. Und es tröpfeln so Informationen raus, was da vermutlich spätestens im Oktober vorgestellt werden könnte. Und bisher hieß es so, die D850, schon dem Namen nach, wird natürlich ein Nachfolger der D810 werden, die ja dann der Nachfolger von der D800 ist. Aber es scheint dann doch wohl so zu sein, dass man es eher als eine kleine D5 interpretieren könnte, als eine größere 810. Weil man spricht hier also zum einen von einer Auflösung von 46 Megapixeln, also richtig hochauflösend, das spricht natürlich so für diese 800er Schiene. Aber 10 Bilder die Sekunde soll sie machen. Und die D5 macht 12 Bilder die Sekunde. Die D810 nur 5. Also scheint so ein Merch aus der D5 und der 800er Serie zu werden. Da bin ich mal gespannt, wie sie die dann auch preislich positionieren wollen.
Die und wollen was 46 Megapixel 10 mal die Sekunde verarbeiten können.
Oh, ist okay. Es ist noch nicht durchgetröpfelt, wie lange, ne? Ob für eine Sekunde oder für länger oder man weiß es nicht. Was ich aber auch jetzt inzwischen schon gelesen habe, ist, dass man sie wohl auch umschalten können soll auf etwas um die 20 Megapixel. Das heißt, selbst in einer reduzierten Auflösung mit einer absolut mehr als brauchbaren Auflösung. Und das ist natürlich schon interessant. Ne? Touchscreen soll sie bekommen und sie soll 4K-Video ohne Crop können, munkelt man. Also im Gegensatz zur großen 5D Mark IV, die ja beim 4K-Video nur einen Bildausschnitt vom Sensor nimmt. Und damit immer den Bildwinkel verlängert. Also die Brennweite künstlich, na die Brennweite, ihr wisst, was ich meine. Eine Ausschnittsvergrößerung macht, das soll dann hier nicht der Fall sein. Es gibt aber weder Preis noch genaues Datum. Und wie gesagt, wahrscheinlich spätestens Oktober, da ist halt ein größeres Event, könnte da eine Vorstellung kommen. Tja, sind wir mal gespannt, ne? Ich kenne mindestens einen, der wartet da schon drauf. Weil das eine sinnvolle Ablöse für seine D5 sein könnte. Ja, schauen wir mal, ob sie denn 2 Speicherkartenslots hat und ähnliches.
Ich finde die Benamung dann aber ein bisschen seltsam.
Ja, ist komisch, ne? Aber ich meine 850 ist ja dann die 8 für die 800er und die 5 für die also, ja, wer weiß. Sind wir mal gespannt.
Tja.
Und auch auf das hier übrigens.
Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ich habe ein Einbeinstativ.
Ich habe ein Bein.
Von Enjoy Your Camera. Die haben mir einen Mifoto Walkabout. Das ist wieder ein Mouthful. Mifoto Walkabout Air Black Reise Einbeinstativ.
Kann man machen.
Kann man machen, muss man aber nicht diesen Namen. Nee, das ist ein Einbeinstativ. Das hat ein zusammengeschobenes Maß von 34 Zentimeter.
Das ist okay.
Wiegt 400 Gramm oder ein bisschen mehr, aber 410 oder so.
Und hoch kommt das ausgezogen?
1,50 Meter.
Wow, okay.
Ja, und kann 10 Kilo halten. Also ich mache es mal auf, so einmal flupp, ausziehen.
Wie viele Auszüge sind das?
Das sind insgesamt mit dem oberen Teil 6 Elemente.
Okay.
Und du hast so einen Drehmechanismus. Das heißt, du drehst einfach den Fuß und ich muss da mal, Moment. Jedes Teil verriegelt quasi durch Drehung. Mhm. Das heißt, du musst unten einmal drehen, dann macht's klack, 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 so. Und dann kann man sie aufziehen und wenn man sie zumacht, dreht man wieder und gut ist.
Das Ding ist stabil.
Du musst nur an einer Stelle drehen und alles ist verriegelt?
Genau.
Wow.
Du drehst einfach nur unten und dann verriegelt das alle Segmente.
Okay, das ist
gleichzeitig.
Cool. Das ist echt cool.
Da hat mal jemand mitgedacht.
Hat dann oben so ein Viertel Zoll Gewinde und so eine Schlaufe zum Halten.
Falls sich übrigens jemand fragt, was man mit dem Einbeinstativ soll, weil das ja wahrscheinlich nicht lange stehen bleibt, wenn man es loslässt.
Dafür ist es auch nicht da.
Dafür ist nicht gedacht. Aber ich war ja mal im Wildgehege unterwegs und da habe ich ein Canon-Objektiv ausgeliehen bekommen und zwar ein 400mm 2.8. Das ist echt ein Monster an Objektiv. Und das Freihand ruhig zu halten, das ist echt eine Herausforderung. Vor allen Dingen, es hat keinen Bildstabi eingebaut. Und wenn du da halt ein Einbein drunter klemmst an die Stativschelle, dann ist das so viel entspannter. Also brauchst auch eigentlich keinen Kugelkopf mehr oben, weil du eben so kleine Winkel, die kriegst du eben auch so hin, indem du einfach ein bisschen am Stativ wackelst, also für Wildfotografie. Das war sehr angenehm. Finde ich cool. Vor allem ist es kompakt, ne?
Ich finde es total cool, weil kompakt mit 400 Gramm Gewicht, 34 Zentimeter Packlänge, 1,50 Meter Maximalhöhe. Das Ding ist stabil, das ist jetzt nicht irgendwie flimschig oder so. Ist aus Alu, ist schwarz eloxiert, hat oben so eine Gummihalterung, also oben so ein zum Festhalten als Griff quasi. Rutschfest. Stativtasche ist dabei, Kordelzug ist dabei.
Cool.
Was willst du mehr? Das Ding kostet 59 Euro.
Ich habe hier auch ein Stativ.
Wir haben heute eine Stativ-Sonderfolge quasi.
Das möchte ich nur mal kurz erwähnen, weil das war ein Wunsch, den ich mir mal habe kommen lassen, weil ich wissen wollte, ob ich das gebrauchen kann. Und das ist ein Berlebach-Stativ. Das ist ein Dreibein, aber nicht so ein ganz großes Berlebach, wie wir sie jetzt auch auf dem Workshop gesehen haben.
Nein, das kleine.
Sondern das ist ein 36 cm Berlebach-Stativ. Das also zusammengefaltet 36 cm. Es hat noch einen Auszug. Ich weiß nicht, wie hoch man dann kommt. Nicht doppelt so hoch, aber fast. Ist halt aus Holz und die ganz klassische Berlebach-Verarbeitung, Optik. Du kannst den Anstellwinkel der Beine in 1, 2, 3, 4 Positionen noch verändern. Die Version, die ich jetzt habe, hat oben keinen Nivellierkopf, sondern einfach die Gewindeschraube für halt einen Kopf. Oder direkt eine Kamera. Gibt's auch noch mit einem Nivellierkopf zum eben Ausrichten. ich finde das total putzig. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich im Feld gebrauchen kann, weil es ist schon sehr, sehr niedrig natürlich. Das ist eher so für auf dem Tisch
Niedriges arbeiten. Halt.
Ja, oder niedrig arbeiten oder halt auf dem Tisch arbeiten, so für Produktgeschichten. Ich habe mir das aber tatsächlich angeguckt, auch als Schmuckstück, weil ich habe jetzt hier zwei Großformatkameras und die eine steht auf meinem alten Stativ und die andere steht im Augenblick noch im Regal. Und ich habe mir überlegt, ob ich die nicht hier auf so ein kleines Berlebach-Stativ schraube und die dann damit entweder auf dem Schreibtisch platziere oder auf dem Sideboard oder sowas, weil es sieht einfach sehr, sehr klassisch, sehr schick aus. Es ist aber so hochwertig, dass es jetzt nur als Zierde eigentlich ist es schon fast zu viel. Kostet irgendwie über 120 Euro das Ding. Aber das ist so ein schmuckes Teil. Das ist so toll verarbeitet.
Tja.
Ich werde es mir überlegen.
Holt euch eure Stative bei enjoycamera.com. Wir bekommen oder ihr bekommt mit dem Gutscheincode HappyShooting2017 auch noch 5% auf jede Bestellung. Und wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung.
Auf jeden Fall. Ja, mit Großformaten, ne, die kann man ja nicht nur auf sein Sideboard stellen. Man kann damit auch einfach mal Sport fotografieren. Also auch schnellen Sport wie Formel 1 zum Beispiel.
Wir sind noch nicht ganz durch mit dem analogen Themen, genau. war so ein Ding, was mir kürzlich untergekommen ist. Ich habe es auch schon an so vielen Stellen erzählt. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie wir es hier nicht auch schon mal erzählt haben. Das ist auch schon eine Weile jetzt her. Da war ein Fotograf mit einer Graflex Baujahr 1913 bei der Formel 1 und hat damit Großformat geschossen.
Ist schon mutig, finde ich.
Ist schon mutig. Tolle Bilder, klasse Anmutung. Du hast halt das typische großformatige, geringe Schärfentiefe, die du halt beim Großformat automatisch quasi hast. Mhm. Er kann nicht so losballern wie seine Digitalkollegen. Das heißt, er muss halt tatsächlich sehr, sehr gezielt an die Sache rangehen. Er muss halt an manchen Ecken campen und warten, bis die Karre vorbeifährt und kann nicht einen Mitzieher machen, bei der, wo man eben 50 Bilder durchschießt. Hat auch in manchen Bereichen nicht die kurzen Belichtungszeiten, wie die anderen sie haben. Mhm. Das heißt, er hat einige richtig geile Mitzieher da gemacht. Schöne Detailaufnahmen, ein paar Porträts. Das ist spaßig. Also macht echt Laune.
Also die Bilder anzugucken, fand ich, wie ist der Ausdruck dafür? Ich war verwirrt. Weil du hast halt tatsächlich Schwarz-Weiß-Bilder, streckenweise sehr körnig und eben, wie du schon sagst, mit einer Anmutung, also von Komposition, von Schärfentiefe, von
Wirkung. Ist ja auch eine alte Linse, die da drin ist.
Ja, also da ist nichts modern dran. Das wirkt eben tatsächlich wie sehr, sehr alte, wie eine alte Reportage eines Autorennens. Ich meine, auch früher sind sie ja mit diesen alten Karren schon Rennen gefahren. Und dann siehst du aber die Autos, die da fotografiert sind, und das sind halt hochmoderne Formel-1-Fahrzeuge. Und irgendwie, du guckst dir diese Bilder an und musst echt einen Augenblick überlegen, was ist hier falsch? Irgendwas stimmt hier nicht. Man merkt aber, dass er wirklich komplett anders an dieses Thema rangegangen ist als die meisten Kollegen, wie du eben sagst, die da eben die Fahrzeuge dann abschießen mit mehreren Bildern die Sekunde und dann das Schönste raussuchen, sondern man sieht das schon, dass das wohl überlegt ist, wo er stand und was er gemacht hat. Ich frage mich zum Beispiel, dass diese eine Aufnahme, wo das Fahrzeug aus dem Boxenstall rausgeschoben wird, ob das tatsächlich während des Rennens ist oder ob das beim Training war.
Ach so,
weil da muss er ja mit dieser Kamera da stehen und da ist ja ein Tohuwabohu. Ob das wirklich nur dieser eine Schuss war und der hat gesessen?
Also wenn er offiziell im Presskorps war, und das nehme ich mal an, dass der eine offizielle Akkreditierung hatte, ja, dann ist das durchaus möglich. Aber natürlich werden so Bilder auch beim Training geschossen, klar.
Weil das ist, also das hat eine Hammerwirkung, ne? Mit dieser Nähe, mit dieser Optik. Ich finde das geil. Das wirkt alles so ein bisschen düster natürlich und das wirkt alles so ein bisschen nach schlecht Wetter. Also jetzt nicht, wie das Wetter da dann war bei dem Rennen. Aber sehr cool. Ja, müsst ihr euch mal angucken, die Bilder. Ich war doch etwas fasziniert, muss ich sagen.
Tja.
Ich war nicht so sehr fasziniert von dem, was uns der Chris, also nicht du, sondern ein anderer geschickt hat. Ich habe die ganze Zeit immer drüber weggeklickt. Mir ist das schon ein paar Mal irgendwie in meine News-Timeline gespült worden. Und
ist ja auch nichts Neues, dieses Thema. Ne?
Es geht um das Selfie von dem Affen.
Das, was der Affe von sich selbst gemacht hat.
Ja, genau.
Also der Fotograf war... ja, wo war er denn?
Sag schnell, Reservoir Indonesien.
Okay, und da hat er irgendwie die Kamera auf dem Stativ gestellt und dann kam der Affe und hat irgendwie dran der Kamera rumgespielt und hat dabei ein Selfie von sich gemacht, dieser grinsende Affe mit den großen Augen und den dicken Zähnen. Mhm. Das kennt man heute, weil es durch alle Medien hoch und runter und links und rechts geschoben wurde, schon irgendwie seit einem Jahr ungefähr immer wieder mal. Ja, und die Story, die hat jetzt so ein bisschen weitergegangen.
Ja, die ist ein bisschen abgedriftet. Also das ist schon 2015 gewesen, weil der Fotograf hatte dann nämlich mal geklagt, als so ein Foto veröffentlicht wurde auf Wikipedia, ohne irgendwie, dass seine Rechte da gewahrt würden, und hat gesagt, hier, das ist
also der Fotograf, dem diese Kamera gehört.
Ja, genau. Ne, der David Slater ist Brite Der hat das Ganze ja, der ist ja jetzt nicht einfach irgendwie mal nach Indonesien gefahren, hat gesagt, kann ich mal ins Reservoir, ich würde da gerne mal irgendwie Fotos machen. Sondern es ist von langer Hand geplant gewesen, hat sich da ein Konzept überlegt, was er da macht. Ist da mehrere Wochen gewesen und hat die Tiere an sich gewöhnen lassen und sich an die Tiere. Und ja, irgendwann hat er dann da mal diese Kameras aufgebaut und Tiere waren eben neugierig von dem Geklicke und er hat die dann noch mit Futter angelockt, sagt er, und dann haben die halt irgendwann angefangen, auf den Auslöser zu drücken. Nun ja, und da hat er damals eben gesagt, hier, das ist ja mein Bild hier, da können die nicht einfach so veröffentlichen. Und da hat ein Gericht dann schon gesagt, nö, ist nicht so, kann jeder verwenden, weil hast du ja nicht gemacht, das Bild. Und dann hat sich PETA eingeschaltet, PETA, diese Tierrechtsorganisation, die mit meist sehr medienwirksamen und Tränendrüsen-Videos und heftigen Aktionen auf sich aufmerksam machen, um Spenden zu kriegen. Und die sahen wohl hier ihre Stunde geschlagen und haben gesagt, ja, das geht ja so gar nicht. Also der Affe hat ja auch Rechte und wenn der das Foto gemacht hat, dann müssen wir jetzt mal seine Rechte verteidigen. So geht das ja nicht. Naja, und
das ist der Hammer.
Die Abkürzung der Geschichte ist, der Fotograf ist jetzt pleite und wünschte sich, das Foto nie gemacht zu haben und hat irgendwie auch gar keine Lust mehr an Fotografie. Und läuft aber noch, die Klage. Jetzt, der Twist in dieser Geschichte ist so ein kleines bisschen, dass Peter, um überhaupt diese Klage machen oder durchführen zu können, hat mit der Wissenschaftlerin Antje Engelhardt, die da wohl das Reservoir betreut, gefragt, ob sie Rechtsbeistand für Naruto, diesen Affen, sein würde. Also so wie man das sonst für Kinder macht, weil Kinder ja selbst noch nicht rechtsfähig sind. Und sie kennt halt den Affen seit der Geburt und deswegen ist sie eben gefragt worden. Das ist halt die Wissenschaftlerin, die da irgendwie für zuständig ist. Und die dachte halt bei der Schilderung von Peter eben an das Beste, weil Peter natürlich gesagt hat, ja guck mal, aber wenn hier die Rechte gewahrt werden und dann alle da bezahlen müssen für die Verwendung dieses Bildes, dann ist das ja auch Geld für die Tiere und dann können wir ja hier das Reservoir damit unterstützen. Ist ja eigentlich ganz toll. Also ja. Und dann hat sie gesagt, okay, das klingt toll, dann machen wir mal mit. So, und dann ist das Ganze aber immer weiter eskaliert. Und da hat sie wohl gemerkt, das ist irgendwie nicht so richtig die richtige Richtung, die sie so schön findet. Und hat sich dann im Mai 2016 aus der Nummer zurückgezogen. Und nun heißt es, oder sagt man, dass jetzt eigentlich mit diesem Rückzug von der Frau Engelhardt Peter selbst eigentlich keine Legitimation mehr für weitere Klagen haben könnte. Und deswegen sieht es im Augenblick wieder ganz gut aus, dass der Fotograf da eben dann doch nicht schuldig gesprochen wird, wie auch immer da jetzt Schuld zu bewerten ist. Aber da das Ganze in der USA läuft, heißt das nicht, dass irgendwelche Kosten erstattet würden. Also Pleite ist vermutlich einfach mal weiterhin Pleite für den Fotografen. Und was ich jetzt noch ganz interessant fand, die Frau Engelhardt wiederum, als sie merkte, dass das Ganze eskaliert, soll beim amerikanischen PETA-Anwalt mal geklingelt haben, mit dem sie die ganze Zeit zusammengearbeitet hat. Also die hatten ja Kontakt miteinander und wollte da wahrscheinlich mal persönlich vorstellig werden und sagen, hier Leute, zieht mal einen Stecker, das geht so nicht. Sie sagt also, sie wollte da Dinge klären. Es ist natürlich jetzt nicht überliefert, in welcher Form sie das klären wollte. Was aber wohl Fakt ist, dass der Anwalt wiederum die Polizei hat kommen lassen und sie wurde in Handschellen abgeführt. Und Peter hat dann jetzt gleich mal gegen Engelhardt geklagt. Und die Klage läuft jetzt noch. Das Verfahren läuft und kostet natürlich auch Geld. Das heißt, Peter hat sich erstmal die Wissenschaftlerin geholt als Rechtsbeistand, um da irgendwie ein großes Tohuwabohu lostreten zu können. Und jetzt wird die denen geholfen hat, das überhaupt möglich zu machen, auch noch verklagt. Peter finde ich voll toll. Und der Bericht hier von der Süddeutschen, den wir mal verlinken, sagt auch, es geht eigentlich schon längst gar nicht mehr ums Foto, sondern im Grunde genommen geht es eigentlich vielmehr darum, ob ein Tier überhaupt Rechte haben kann, solche Rechte, wie
am
weit
eigenen Bild,
Rechte ne? am eigenen Bild, wie weit gehen eigentlich die Rechte und kann denn eigentlich jeder im Namen eines Tieres vor Gericht ziehen und klagen, was hier über den Umweg der Wissenschaftlerin möglich war, aber das sind eben auch so Fragen, die da geklärt werden wollen. Ich finde das extrem verwerflich, was diese selbsternannte Rechtsorganisation da mal wieder getan hat. Ich finde das abscheulich. Ganz, ganz
schrecklich. Ja, ich bin eher sprachlos, was das angeht.
Ja.
Also,
weil es ist in diesem Fall ja nun wirklich so, dass überhaupt niemand zu Schaden gekommen ist. Es wurden keine Tiere gequält, es wurde nichts zerstört im Reservoir, überhaupt nicht. Es war alles geplant, es war alles abgesprochen, alles ist gut. Und nur um jetzt irgendwie so einen Medienhype auf sich zu ziehen und das für einen Spendenfang zu benutzen, sich hier pseudo wichtig zu machen und irgendwie für ein Recht am Bild für ein Tier einzustehen, finde ich.
Ja, das sieht mir nach einer, dicken Profilierungsaktion aus.
Absolut. Und mehr nicht.
Ja.
Das prangere ich an.
Ja, da prangere ich doch einfach mal mit. Lass uns über...
Lass uns was...
analoge Fotografie reden. noch so ein Ding, was mir kürzlich untergekommen ist, was ich total spannend fand. Und zwar hat ein... fang mal anders an. In den frühen 2000ern gab es noch die International Imaging Industry Association, die I3A. Mhm. Das ist ein Zusammenschluss von verschiedenen Herstellern und die haben, also Filmherstellern, gibt's nicht mehr. Die sind 2013, haben sie sich aufgelöst, aber damals waren die noch alle großen Namen im Prinzip mit drin. Und die haben damals Tests gefahren, und zwar Tests von Röntgenscannern und wie die auf Film wirken.
Okay.
Also reden wir von den Handgepäckscannern, die man am Flughafen vorfindet.
Also da, was ich jetzt auch erlebt habe, wo du so ein kleines Plastikkästchen kriegst, was dann durch eine kleine Maschine durchgerollt wird.
Genau.
Nicht da, wo der Reisekoffer irgendwo...
Nee, nicht der erst eingecheckt, sondern das Handgepäck.
Das Handgepäck.
Mhm. So, und haben die damals getestet und dann irgendwo auf die Website gepackt. Die gibt's wieder, wie gesagt, nicht mehr. Jetzt hat ein Wissenschaftler mal versucht, einfach mal rauszufinden, ja, inwiefern schaden die Teile denn dem Film? Also kannst du Film scannen? Weil die sagen dir am Flughafen immer, bis ISO 1600 ist es kein Problem, machen so ruhig und super. Und dann hat der versucht, diese Sachen auszugraben und hat tatsächlich einen Teil dieser Informationen von damals noch irgendwie über die Wayback Machine rausgezogen und hat das jetzt mal ausgewertet, soweit es ging, und hat auch ein paar eigene Tests gemacht. Nicht besonders wissenschaftlich, aber er hat Bekannten, die reisen, Filme mitgegeben und hat dann quasi vorher, nachher oder mit Test irgendwie, mit Test-Subject quasi, was nicht geröntgt wurde, dann eben entsprechend geguckt, inwiefern sich das Geröntge auf die Filme auswirkt. Und da sind ein paar interessante Sachen bei rausgekommen. Also zum einen, ja, Röntgen macht dem Film was aus, das mag der Film nicht. Aber je nach Film kannst du, ich sag mal, die niedrigeren kannst du locker irgendwie 5-mal röntgen und uns passiert nichts.
Also man merkt nichts davon. So.
Man merkt erstmal nichts davon. Mhm. Bei etwas höher empfindlicheren Filmen redet er jetzt zum Beispiel von ISO 400 und aufwärts. Bei Schwarz-Weiß-Filmen sieht man dann schon ein Banding nach ungefähr 5 Durchgängen durch die Maschine. Und sichtbare, man nennt es ja Fogging, also sichtbare Nebelbildung quasi, also Kontrastverlust, bei 5 bis 10 Durchgängen, sowohl bei 400er als auch bei 3200er Filmen. Das ist also so die Information, die ich bisher auch hatte. Was er allerdings auch wohl getestet hat, ist, was passiert denn, wenn man aus dem Negativ hinterher was macht? Du hast einen Kontrastverlust, weil einfach das, was da schwarz ist, eben dann heller wird. Also der Schwarzpunkt ändert sich im Prinzip. Und wenn du das weiterverarbeitest, also ein Print draus machst, das vergrößerst in irgendeiner Form, dann scheint bei fast allen den Versuchen das Ergebnis von dem ungeröntgten Film nicht zu unterscheiden sein. Nicht unterscheidbar zu sein.
Okay.
Also der Schritt quasi zwischen Digitalisieren oder Vergrößern des Filmes, da ist ja nochmal ein Korrekturschritt drin und in dem scheint man das wohl gut genug korrigieren zu können. Aber Tatsache ist, dass Filme da ein bisschen drunter leiden. Und ich sag mal, bei einer längeren Reise kann das schon locker sein, dass der Film 5 oder mehrmals geröntgt wird. Wenn du dann noch Flugumstiege hast und
ja, klar.
so weiter oder mehrere Segmente und dann musst du nochmal raus und wieder rein. Das ist je nach Flughafen anders.
Kann das schon mal passieren? Mit Umsteigen hast du schon viermal durch.
Kann durchaus passieren. Also deshalb Film einmal röntgen ist wohl bei keinem wirklich ein echtes Problem, es sei denn, du hast ganz hochempfindlichen. Aber es ist halt ein kumulativer Effekt und deshalb vorsichtig sein. Wir verlinken das mal hier in den Notizen, in den Links.
Schau mal im Slack von Herrn Filmkorn, der hat auch einen interessanten Link. Da ist wohl schon bei seiner, was ist das? Ein Pankow 400, 120 Film. Also 120er Rollfilm, 400 AA ISO. Da ist schon beim ersten Mal was passiert und das sieht wirklich wild aus.
Und jetzt kommen wir zu einem zweiten bisschen Informationen, was ich da gesehen habe und das war, ja, das hat mich ein bisschen gewundert, weil bisher habe ich immer die Auskunft gehört, naja, also auf den Vorwurf, naja, dann drehen die Leistung hoch, wenn da irgendwie was drin ist, was schwer zu durchleuchten ist und dann kannst du deshalb keine Aussage machen. Und diese Information, die wurde mir an einigen Stellen wurde mir da die Luft rausgelassen, wo ich sagte, nee, die haben eine Einstellung, die haben eine wie auch immer Stärke, die sie da fahren mit ihren Strahlen, mit ihren Röntgenstrahlen. Und dann, und das ist quasi immer gleich. Und hier in diesem Artikel steht jetzt noch drin, dass, steht was drin von einem High-Intensity-Beam. Mhm. Es gab zumindest 2000, als die Tests gemacht wurden, gab es wohl in dem Gerät, das war ein Envision CTX 5000 SP, was auch immer, zumindest der hatte wohl einen High-Intensity-Beam, den man zuschalten konnte, um Sachen zu durchleuchten, die sonst irgendwie, also um Sprengstoff zu finden, keine Ahnung, okay, wofür man den genau braucht.
Wenn man also irgendwo im Zweifel war, dann konnten die nochmal auf 11 drehen quasi. Und dann...
Ja. Und das hat wohl so ziemlich alles irgendwie beeinflusst. Und deshalb ist jetzt die Frage in diesem anderen Artikel hier, den du gerade oder den der Kai gerade geschert hat, ob das vielleicht da mitgespielt hat, kann man nicht sagen. Aber die sind tatsächlich die haben interessante Artefakte. Und zwar haben die, ja, also das sieht, eigentlich würde ich sagen, das sieht mir nach Lichteinfall aus, wie normaler Lichteinfall aus. Allerdings geht der rundum bei den Bildern. Das sieht nicht nach typischem, oh, ich habe aus Versehen den Film falsch rausgeholt, Lichteinfall aus.
Nee, nicht so richtig.
Also.
Schon ein interessanter Effekt.
Tja. Packen wir auch mal in die Shownotes. Vielleicht habt ihr ja noch interessante andere Links zu dem Thema, weil es ist immer spannend zu sehen. Und je mehr Argumente man an der Stelle hat, um vielleicht den Film doch besser von Hand testen zu lassen, desto besser.
Immer freundlich sein zum Personal.
Ja, das sowieso.
Sich eine knappe Erklärung mit wenigen Worten nicht zulabern, sondern sagen, hier ist empfindlicher Film.
Ich habe hier Film, können Sie mit den von Hand testen. Immer eine Rolle ISO 3200 Film mit reinlegen.
Genau.
Dann können die nämlich nicht sagen, ja, bis 1600. Dann sagst du, nee, ich habe da empfindlichen Film drin. Drüber,
genau.
Also das ist so einer der Tricks und dann... Klappt das in der Regel auch, aber man kann sich eben nicht sicher sein. Es geht halt nicht überall und bei manchen Flughäfen, also ich habe es in Japan, in Hokkaido habe ich es erlebt, normalerweise, wenn die sich nicht sicher sind, dann gehen die auch mal mit diesem Sprengstoffding drüber und sagen sie, na gut, aber dann müssen wir wenigstens hier dran wischen und das dann in unseren Chromatographen packen. Ja, in Hokkaido hatten die sowas nicht. Die wollten mir damals tatsächlich die Planfilmpackungen aufmachen. Ja, und haben kein Englisch gesprochen. Scheiße. Das war nicht leicht. Gott sei Dank war jemand daneben gestanden, der übersetzen konnte. Ich hatte da kurz Panik.
Ja.
Tja. Lass uns nach China gehen.
Ja, Models schauen ja auch gut aus. Und Models engagiert man in der Regel zum Beispiel deshalb, weil sie ein sicheres Posing haben, weil man es für einen Produktkatalog oder eine Präsentation für die Fotos eben braucht, dass es ansprechend präsentiert wird, dass nicht nur die Dame schön aussieht, sondern dass sie eben auch weiß, sich oder das Produkt zu präsentieren. Und es gibt halt Profi-Models und es gibt chinesische Profi-Models.
ich dachte, ich pack das nicht. Also es geht um einen Beitrag über chinesische Fotoshoots. Ich vermute, dass das für Kataloge ist. Und ja, normalerweise stellst du dir vor, hier ja, noch ein bisschen Kopf rum, ein bisschen weiter links, ja super, das Bein noch ein bisschen hoch, so Klick-Foto. Mhm. Dann jetzt dreh dich mal ein bisschen und versuchen wir noch eine andere Pose. Ja, den Arm hier nicht so fest auflegen. Ja, sieht gut aus. Klick, Foto. Mhm. Ja, wenn man sich das hier anschaut auf den Videos, und das sind mehrere, dann machen die 2 Posen pro Sekunde. 30 Posen in 15 Sekunden. Ja. Also das geht klick, 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 und das Model ist ständig in Bewegung, hält immer kurz an.
Kriegt noch kurz ein kleines Handtäschchen gereicht.
Kriegt noch ein Handtäschchen reingereicht, macht die alle die gleichen Posen identisch nochmal. Und du hörst halt immer den Blitzladen, ne? Fiep, 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 fiep. Das ist halt eine schnelle Blitzanlage entsprechend.
Ja, die brauchst du dann auch.
Das ist der absolute Hammer. Dann dachte ich, naja, das ist so ein Einzelfall. Und dann sind da noch mehr Videos und die sind alle so.
Das scheint da so üblich zu sein.
Also das ist Fließbandproduktion vom Feinsten. Sowas habe ich noch nicht gesehen.
Also bei Profi-Models, das ist schon normal, dass du dann nicht mehr irgendwie Anweisungen gibst, sondern du hast halt vorher geklärt, was du machen willst, und nach jedem Klick werfen die sich in eine neue Pose. Aber dann machst du halt irgendwie alle paar Sekunden ein neues Bild und Model
wird sich in eine neue Pose. Am härtesten ist das dritte Video mit dem roten Mäntelchen, die fotografiert und macht dann mittendrin, holt sich dann mit dem Fuß, schleudert sich die Tasche nach oben und postet weiter. Es ist absolut.
Ja, das ist gar nicht schlecht, ne?
Also so habe ich das noch nicht gesehen. Und das scheint mir tatsächlich für irgendwelche Standardkataloge zu sein.
Ja, steht da irgendwo dabei. Das ist wie so ein Amazon von China, da so ein Massenkatalog.
Also da werden wahrscheinlich eben die Kleider oder sowas werden damit gemodelt. Und
ist schon, ist schnell.
Das ist so schnell geht das.
Ja, da kannst du mal sehen. Da kannst du an dem Tag ganz so ein bisschen was durchhauen. Dann ziehen sie sich kurz um und dann geht's weiter.
Tja.
Mich hat das erinnert an ein Video, das geisterte schon mal vor längerer Zeit durch die Blogosphäre, und zwar von einem männlichen Model, das sich eben auch sehr schnell in neue Posen wirft. Das ist im Vergleich zu diesen chinesischen Models extrem Zeitlupe.
Ach, braucht ungefähr 1,5 Sekunden für die Pose.
Aber er orientiert sich total an der Geschwindigkeit der Blitzanlage, und die ist echt langsam. Man hört das, wenn man den Ton dazu schaltet, dann hörst du, wie der Blitz nachlädt. Und er wartet auch immer auf das Klick vom Fotografen. An einer Stelle braucht der Fotograf wohl ein bisschen länger, und dann bleibt er auch tatsächlich so lange stehen. Also er macht nicht einfach stur seinen Rhythmus durch, sondern er wartet immer aufs Klick und dann wirft er sich neu. Und er hat da aber jetzt auch noch genug Zeit, immer die Beinposition auch zu wechseln. Das machen die chinesischen Models nicht so oft wie er.
Also im Chat wird gerade, kommt gerade von Markus, ein neuer Performance-Parameter, Poses per Second.
Ja.
Da kannst du dann fragen, Entschuldigung, wie viel PPS hat denn das Model?
Also es ist schon sehr beeindruckend, muss man wirklich sagen.
PPS.
PPS.
Mhm. Tja.
Ja, kannst du gleich mal notieren. Wir machen mal einen PPS-Workshop.
Sollen wir?
Ja, more PPS.
Gut.
Ich habe einen Link gefunden.
Ja.
Von Zeitraffern. Von Stürmen. Klingt jetzt ja nicht so beeindruckend, ne?
Stürme halt.
Haben wir schon tausendmal gesehen.
Pustet ein bisschen und so.
Aber wenn ich euch einen Link gebe, dann ist es einer, der mich tatsächlich mal wieder richtig bewegt und beeindruckt hat. Und so einer ist das hier. Es geht um den Film Pursuit. Spricht man es auch?
Ne? Pursuit, ja.
Pursuit. Das ist ein Sturmjäger, und zwar der Mike Olbinski ist für diesen Film rumgereist durch die Staaten, und zwar über 10 Staaten hinweg ist er gefahren, hat dabei über 28.000 Meilen zurückgelegt, hat über 90.000 Fotos von Stürmen geschossen und das Ganze in 27 Tagen gefilmt bzw. fotografiert, und dann wurde das natürlich nachbearbeitet und gemacht und getan. Und wenn man sich diese Bilder anguckt, das ist unfassbar beeindruckend. Ich meine, nun gibt es in den USA, wenn man da diese Sturmjäger da beobachtet, es gibt halt so eine Saison, wo eben die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass man Stürme findet. Nicht jeder Sturm ist dann halt sehr fotogen, also man muss dann eben auch mehrere jagen. Also das ist eine so eine Sisyphus-Arbeit, ne? Hinfahren, aufbauen und dann, um dann zu merken, nach 10 Minuten, nee, ist es doch nicht. Aber diese Aufnahmen, die dabei rausgekommen sind, die haben mich echt wieder komplett weggehauen. Und wenn du dir mal anguckst, wie weitwinklig das streckenweise ist, also man kann so diese Weitwinkligkeit teilweise erahnen, wenn man auf den sehr tief gelegten Horizont mal schaut und sich schaut, wie stark die Objekte, die da zu sehen sind, verzerrt sind, also der Fluchtpunkt zuläuft, dann war der extrem nah dran.
Aber der hätte ja mal bitte schön ein Shift-Objektiv verwenden können. Wie sieht denn das aus mit diesen stürzenden Linien bei den Windpropellern hier?
Das ist also heftig,
bitte,
ne?
Heftig. Junge, also das kannst du denn, das hättest du dir noch leisten können.
Ja, also da eigentlich wollte ich euch das nur mal zeigen, wie scheiße das aussieht, wenn man mit einem Weitwinkel Stürme filmt.
Naja, du kippst ein Beispiel. Ich mache gerade mein Manuskript fertig.
Ja, na klar.
Ich könnte ja mein Buch über das Thema schreiben.
Aber du siehst halt,
Junge,
du siehst an diesem Ding eben, wie nah er dran gewesen sein muss,
ja, weil er extrem steil nach oben gerichtet hat. Das habe ich übrigens in USA tatsächlich an manchen Ecken gesehen, dass die einfach von der Landschaft her unglaublich große Weiten haben, wo du dann eben auch diese Stürme sehr lange heranziehen siehst. Und also solche Fotos kannst du hier fast nicht machen, weil es fast nicht die Landschaften dafür gibt. Aber in den USA habe ich das tatsächlich viel gesehen, sowas. Also viel häufiger als hier.
Ja, weil du dann die ganze Zelle im Blick hast und so, ne?
Genau.
Und hier hast du dann schon wieder irgendwie den nächsten Hügel, das nächste Gebäude.
Also im Mittleren Westen und so, das ist unglaublich teilweise.
Also es ist super gemacht und ich finde es auch, da ist extra ein Song dafür komponiert worden, also Musik dafür komponiert worden für dieses Ding. Das passt natürlich extrem gut zu dem Verlauf von dem Video. Ich fand das sehr kurzweilig. Also es ist ein Zeitraffer, natürlich ist es kurzweilig, aber normalerweise sind so aneinander geschnittene Zeitrafferaufnahmen von einem Thema auf Dauer dann doch auch ermüdend. Aber hier habe ich mich ertappt. Ich wollte eigentlich nur kurz drauf klicken und habe es mir dann wirklich komplett angeguckt. Das ist wirklich richtig schöne Aufnahmen. Ganz toll. Ich mag sowas.
Schön.
Das hier auch.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Weil wir werden ja auch unterstützt von Jimdo. Bau dir deine Webseite, wo ihr übrigens 15 Euro auf die Pro-Pakete mit dem Code Belichtigung bekommen könnt. Also scheut euch nicht und baut bitte eine Webseite, wenn ihr irgendetwas anbietet. Ich warte immer noch auf die erste Webseite von einem fahrenden Eiswagen hier bei uns
in der Nähe. Und kostet ja auch erstmal nichts, ne? Man kann das ja mal gratis starten.
Man kann gratis sofort starten. Aber
man kann es auch gratis lassen erstmal.
Haben wir gemacht, ne? Klostergeister2017.jimdo.com. Da findet ihr alles von den Klostergeistern. Auch damit alles gemacht. Ja. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, Jimdo hatte diesen Gründerslam. Ihr erinnert euch. Und da gab es ja 5 Finalisten und nun ist inzwischen entschieden, wer gewonnen hat. Und zwar hat der Philipp hat gewonnen von Baloo Parts. Und das ist der
Was
Philipp,
war das?
Der erstellt Körperprothesen mithilfe von 3D-Druck.
Also so arme Beine und so
arme
Sachen?
Arme Beine, genau. Ja, und der Vorteil, sagt er eben bei diesem 3D-Druck, ist, dass er die Prothesen wirklich exakt an den Kunden anpassen kann. Das ist wohl bisher ein Problem, dass die eben dann doch nicht so präzise passen, dass es von der Oberfläche her dann zu Reibungen kommt, dass es nicht mehr so gut sitzt, wenn man schwitzt und ähnliche Probleme. Und das will er umgehen mit dem 3D-Druck, wo er halt wirklich auch in kleinen Serien natürlich ganz individuelle Stücke fertigen kann. Das ist so ein Trend, der kommt mit diesem 3D-Print für Schuhe, für alles Mögliche und jetzt eben auch für Körperprothesen. Und jetzt sagt man natürlich, ja.
So Körperprothesen? So ganze Körper?
Jetzt sagt
man redet von Bein- und Armprothesen, Boris.
Ja, es steht da so geschrieben.
Echt?
Okay. Ja. Und jetzt fragt man sich natürlich, wenn irgend so ein junger Hipster, der ist glaube ich 28 Jahre, wenn da einer kommt und meint jetzt mit einem 3D-Drucker hier die Probleme der Welt zu lösen, wo die ganz Großen noch nicht so weit sind, ja, mach du mal. Was hast du denn für eine Expertise? Ja, er hat Expertise und Erfahrung, weil ihm selbst seit Geburt ein Unterarm fehlt. Das heißt, er spricht da wirklich aus Erfahrung, erkennt die Probleme und hat deswegen nach einer Lösung gesucht, weil sie ihm keiner bieten konnte. Und von daher sage ich an dieser Stelle mal ganz dickes herzliches Glückwunsch und ich hoffe wirklich, da kommt was dabei raus. Das heißt, er hat jetzt die Unterstützung von dem Gründerslam bekommen. Das sind ja, glaube ich, irgendwie, was waren das, 12.000 Euro?
Genau.
Und Support da von den Leuten. Und ja, ich drücke ihm echt heftig die Daumen, weil ich glaube wirklich, dass das ein Markt ist, in dem man noch was bewegen kann.
Mit Sicherheit. Coole Sache.
Ja, danke,
Gratulation.
Danke, Jimdo, für dieses Projekt. Das finde ich super. Ich hoffe, sowas wird mal wiederholt. Und wie gesagt, wenn ihr zum Beispiel einen Eiswagen habt in der Nähe von Göttingen, bitte legt euch jetzt eine Webseite bei Jimdo an und füllt auch ein bisschen diese Search Engine Optimierungsfelder aus.
Du suchst immer noch Liefereis, oder?
Finde. Ich möchte gerne mal einen Eiswagen in die Firma kommen lassen. Ja.
Okay. Also, ich finde, die müssen nächstes Mal, also beim nächsten Event oder Wettbewerb, irgendwas mit Podcastern machen.
Ja, müssen wir mal.
Finde ich naheliegend.
Ja,
wir müssen 12.000 Euro für die besten Fotopodcaster oder so.
Ja, machen wir. Ja. Wir sind die einzigen Teilnehmer.
Gut.
Wir haben natürlich wieder Fragen von euch bekommen. Das finde ich super. Ich gucke gerade mal auf Google Plus ist nichts. Ich refreshe nochmal Facebook. Nee, Facebook ist tot. Facebook interessiert mich nicht mehr. Aber wir haben den Slack. Und im Slack hat der Rainer gefragt, wie bzw. womit entfernt ihr Hotpixel bei Langzeitbelichtungen, also größer 10 Minuten? Und da gab es auch schon eine Antwort im Slack, nämlich Dunkelbild. Und das kann ich an dieser Stelle mal unterstützen. Also wenn ich Langzeitbelichtungen mache, so Sternenhimmel, dann habe ich da oft die Option an, dass er noch eine Aufnahme mit derselben Belichtungszeit macht, aber mit geschlossenem Verschluss, sodass er in derselben Umgebung bei derselben Temperatur nochmal eine Aufnahme macht. Das macht er normalerweise natürlich, um das Rauschen rauszurechnen. Da hilft das extrem. Also den Unterschied merkt man wirklich deutlich, finde ich. Und das wirkt sich auch aufs RAW aus. Also es wird ins RAW eingerechnet. Und die Hotpixel rechnet er da auch raus, wobei ich meines Wissens, auch wenn ich das nicht mache, keine Hotpixel im Bild hatte, weil Lightroom diese einzelnen Hotpixel, also jetzt nur einen roten leuchtenden Punkt oder sowas, von sich aus rausnimmt.
Also echte Hotpixel findet Lightroom und macht sie auch weg. Das machen auch viele andere Programme, ja, weil die einfach zu finden sind, weil es tatsächlich ein scharf umgrenzter Einzelpixel ist, der eben leuchtet. In Rot, Grün oder Blau.
Den findest du halt in einer der Masken und
Siehst,
auf der anderen Seite leuchtet nichts, also muss das ein Hotpixel sein.
Genau, das lässt sich sehr leicht finden und dann wird der irgendwie zugekleistert. Also das ist problemlos programmatisch zu machen. Manchmal ist es aber eben kein Hotpixel, sondern es ist beim Rauschen einfach einzelne Pixel, die trotzdem sehr hell sind, aber dann nicht so hart abgegrenzt sind und auf mehreren Kanälen vorkommen. Mhm. Und das sind dann keine echten Hotpixel und das ist ein Teil des Rauschens und dagegen hilft tatsächlich am besten das Dunkelbild. Mhm. Oder wenn es einzelne, was weiß ich, wenn das drei Stück sind, die nerven, dann ja, bis zu einem gewissen Grad bin ich auch bereit, die einfach wegzustempeln.
Ja, mit einem Pinselchen rangehen, genau.
Ja.
Ja, so mache ich das.
Der Wolfgang! Unser Wolfgang mit der neuen Großformatkamera. Wenn ihr mit der Großformat auf Urlaub längere Zeit unterwegs seid und ihr mehr Fotos vorhabt als Planfilmkassetten verfügbar, was macht ihr? Unterwegs entwickeln, was eben nicht immer so einfach möglich ist, oder belichtete Negative irgendwie einstweilen, versorgen und später daheim entwickeln? Wohnt, wie lagert ihr die belichteten Filme in der Zwischenzeit, dass diese nicht verkratzen oder beschädigt werden? Wie sieht euer Workflow dafür aus? Da habe ich keinen Workflow, da habe ich eine zweite Schachtel dabei. Also ich habe dann auf so einer längeren Reise tatsächlich einen Dunkelsack dabei und eben ein paar Planfilmkassetten und dann habe ich eine zweite Schachtel dabei, die ist leer, in der habe ich ein paar passende Pappstücke drin, also die quasi, dass man in der Schachtel noch ein bisschen unterteilen kann und dann wird der Planfilm da einfach reingetan. Das muss halt auch eine lichtdichte Schachtel sein, also eine leere Planfilmkassette, leere Planfilmschachtel und dann schreibe ich auf die Schachtel außen ganz dick drauf exposed, damit auch klar ist, dass da Filme drin sind, die schon belichtet sind. Und da passiert nichts mit Verkratzen und so weiter. Also brauchst du keine Angst haben. Hab mir noch nie auf die Weise einen Film verkratzt.
Wie behältst du denn da die Belichtungsübersicht, also wenn du Pushen und Pullen vorhast?
Indem ich mir zum Beispiel also 2, 3, 4 Pappen reintue und dann außen drauf schreibe, unter, ganz unten liegen Filme mit der ISO, zwischen Pappe 1 und 2 liegen die Filme, zwischen Pappe 2 und 3 liegen die Filme.
Hm, okay.
Und auf die Weise sortiere ich die ein. Und du kannst ja, wenn du unterschiedliche Filme da reintust, also Schwarz-Weiß-Filme, Farbfilme und so weiter, kannst du die ja im Dunkeln an den Kerben erkennen. Die haben ja unterschiedliche Einkerbungen an der Ecke.
Jo.
Verstehst?
Ja, ja, schon klar. Ja, gut.
Tja, das ist das Einfachste. Aber wie gesagt, ne, lange Reisen mit Fliegen und so, aufpassen, dass die nicht so oft geräuscht werden.
Hm.
Hm. Am besten in eine einen Bleibeutel tun. Ja, gibt's ja.
Ja.
Kannst du kaufen. Wobei, die kriegst du, glaube ich, auch nicht mehr neu. Und dann hoffen, dass sie dir da nicht irgendwie die Dinger in Japan aufmachen.
Weil ist ja ein Bleibeutel, da kommt der Beam nicht durch. Der Tobias hat noch eine Frage. Und zwar, wenn ich Farbfilmnegative abfotografiere, habe ich ja eine orange Maske davor. Wie kompensiere ich die am besten? Am Rechner oder mit einer Farbfolie? Oder reicht es, wenn ich mein iPad als Lichtquelle à la Boris auf eine bestimmte Farbe einstelle? Danke euch. Tja, das ist nicht so einfach.
Nicht trivial.
Ich dachte ja bis vor kurzem auch noch, na komm, na, wie schwer kann das schon sein? Das ist orange.
Dann nimmt man die Gegenfarbe und dann macht das schon.
Einen Weißpunkt drauf und ziehe ein bisschen an den Gradationskurven der Farbkanäle und dann kriege ich da schon was
hin. Aber ich sehe, du bist bei deiner Recherche da gelandet, wo ich vor ein paar Jahren auch schon mal gelandet
also bin. Also im Prinzip, ja, man kann das machen. Also man kann da einfach mit der Pipette draufgehen und also auf dem Negativ, auf das Orange klicken, das abgleichen, umkehren. Das ist ganz so okay, aber es ist dann immer noch ein sehr zyanblau stichiges Bild, was dann dabei rauskommt. Also das ist nicht das, was man will. Und es ist deswegen nicht so trivial. Du hattest das auf dem Workshop kurz erzählt, dass sich diese Orangemaske aus mehreren Schichten zusammensetzt. Das hatte ich nicht so ganz verstanden, deswegen hatte ich mal recherchiert und habe hier einen gleichen Link gefunden, der auch irgendwo auf dem Slack schon rumkursierte, von einem Forum. Es ist also so, du hast diese verschiedenen farbempfindlichen Schichten und zwischen diesen Schichten eben eine Trennschicht. Und diese Trennschichten zusammen ergeben dann diese Orangemaske. Wenn du die von Hand rausrechnen willst, wir verlinken das mal. Ich kürze jetzt hier mal ganz grob ab. Du lädst dir dieses Bild in dein Photoshop oder in dein Bildbearbeitungsprogramm deiner Wahl, wandelst das in CMY um, ohne K, also den Schwarzkanal gibt es dann nicht. Und dann gibt es einen Kanal, der nicht kontaminiert ist von irgendeiner Schutzmaske. Und das ist der Cyan-Kanal. Das heißt, das ist noch die korrekte Bildinformation auf dem Cyan-Kanal. Den duplizierst du dir, reduzierst das auf 20% und ziehst das mit in Negativ vom Magenta-Kanal ab. Das ist also quasi die Maske für den Magenta-Kanal. Und von dem, was du dann hast, von dem Ergebnis, machst du wiederum eine Maske für den Gelb-Kanal, wieder mit 20% abziehen. Und voilà, da hast du dein farbkräftiges Bild. Das heißt, du musst mehrstufig vorgehen in der richtigen Reihenfolge, um die jeweilige Kontamination der oberliegenden Schichten oder der darunter liegenden Schichten, so gesagt, auszugleichen. Ist in diesem Beitrag auf Englisch aber sehr, sehr gut beschrieben, wie das Vorgehen ist. Und ich kann mir vorstellen, weil das ja eine absolute stupide Arbeit ist, dass es da schon fertige Aktionen für gibt, die man dann laufen lassen könnte.
Also ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass ich sogar für Lightroom mal Presets gefunden habe, die das zumindest angenähert haben, aber das, was du da gerade beschrieben hast, geht glaube ich da nicht, sondern da muss man tatsächlich in Photoshop oder Affinity Photo Rechenoperationen mit dem Bild machen.
Korrekt, also es reicht nicht an der RGB, an dem Histogramm vom RGB, also in den Gradationskurven vom RGB zu ziehen, das funktioniert nicht, sondern du musst im CMY arbeiten und da die Masken miteinander verrechnen und
Ja,
interessant, aber damit brauche ich es gar nicht erst versuchen, auf dem Farbnegativ eine Farbtafel zu fotografieren und damit dann irgendwie ein Profil zu erzeugen. Es wird einfach nicht funktionieren, weil es nicht durchgängig gleich kontaminiert ist.
Genau. Habt ihr vielleicht solche Aktionen oder Presets, die funktionieren, dann lasst uns doch in den Kommentaren wissen. Das ist die Folge 519 von Happy Shooting.
Ja, sehr schön. Ja, das waren die Fragen. Wenn ihr auch Themen habt, wenn euch interessante Links zum Thema Fotografie auffallen, dann scheut euch nicht und schickt uns eine E-Mail an info@happyshooting.de. Gerne auch mit einem kurzen MP3, so bis zu einer Minute, überhaupt gar kein Problem. Einfach mit dranhängen, dann kommt ihr hier auch in Audio in die Sendung. Und schaut auch auf den Slack. Das alles findet ihr auf happyshooting.de/live, wie ihr in den Slack reinkommt und so weiter. Da könnt ihr euch dann auch austauschen und Fragen stellen hier für die Sendung. Und jetzt?
Was war das? Puff, wirf die Klingel weg. Sehr schön, dann hupe ich nochmal.
Ja, was ist denn hier kaputt?
Der Deckel von der Klingel ist abgesprungen. Ja, super. Wir haben die Gelenkaufgabe.
Draht aus der Mütze hier.
So. Die Gelenkaufgabe 14 qualifizierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen.
Ja.
Hast genau. Du auch?
Habe ich auch.
Gut, ich fange an.
Achso, was verlosen wir denn?
Achso, wir verlosen ein Päckchen Karten.
Sehr gut.
Bigger Picture Cards. Weißt du, jetzt nach Klostergeister sind die großen Gewinner alle weg. Wir haben nur noch sowas. Aber es ist ja schön, macht ja Spaß. Und hilft. Und macht einen besser. Ich würfel mal 14 haben wir gesagt, oder?
14. 91.
Knapp drüber.
Die 40.
Die 40. Dann kann ich besser. Der brennt. Die 33.
Wir nähern uns. 26. Geht zunehmend bergab.
Die 11.
Jetzt haben wir es. Das ist aber eine Elf Serie gewesen. Zusatzzahl.
Von Raiwei 1. Titel HS Geistreich. Das gehört doch in den Tag und nicht in den Titel. Was hat er gemacht? Oh, er hat. Er oder sie hat. Bücher und Spirituosen fotografiert. Wir sehen zwei Bücher, die vorne liegen. Die liegen tatsächlich auch noch auf irgendwas drauf. Die schweben so ein bisschen. Interessant sieht das aus. Was haben wir da? Schuld und Sühne und Anna Karenina von Tolstoi. Na super. Und im Hintergrund.
Kost.
Im Hintergrund irgendwie zwei Weinflaschen, Boxbeutel und eine normale Weinflasche.
Was ja auch geistreich ist.
Was ja auch geistreich ist, ja. Ja, hat so ein bisschen was von Abendstimmung, weil das Licht ist sehr warm. Das sieht mir so ein bisschen nach, wobei dafür ist es fast schon wieder ein bisschen zu hell. Aber ansonsten ist eine gute Idee.
Ja, Licht hätte tatsächlich ein bisschen noch runtergekonnt, ne? So ein bisschen
also Licht,
mystischer, gemütlicher. Das
eher so Kaminstimmung abends, ne? Man liest und hat ein Fläschchen Wein dazu und da ist das vom Licht ist mir so ein bisschen zu knallig. Das hat was von nackter Glühbirne so ein bisschen vom Gefühl her. Wobei die Schatten die sind nicht so hart.
Richtig, es wirkt eher so sehr nüchtern.
Das ist ein Striplight, eine streifenförmige Lichtquelle, siehst du am Schatten.
Ja.
Was erstmal nicht schlimm ist, aber ich hätte sie wahrscheinlich tiefer genommen und ein bisschen, ja, von der Belichtung ein bisschen runter. Aber trotzdem Punkte für die Idee und Raiwei 1, schick mir deine Adresse und schreib hin Gewinner-Kartenspiel an chris@happyshooting.de und dann schicke ich dir das zu.
Jawohl. Sehr schön.
Ja.
Ja, geistreich gab es noch einen Kandidaten. Da habe ich sogar gesehen, wie es gemacht wurde, beziehungsweise den Anfang davon. Das ist hier bei uns die 14 von Kai Oettinger. Da ist der User. Geistreich im Kreuzgang.
Würde ich gerade sagen, das weiß ich doch, wo das gemacht ist.
Und da sehen wir eine Aufnahme, die ist eben vom gegenüberliegenden Ende des Kreuzgangs gemacht worden. Und er hat seine Kamera dort auf einem Stativ stehen gehabt, ist mit einem Fernauslöser auf die andere Seite gegangen, wo er in dem beleuchteten Kreuzgang dann steht und hat dann ausgelöst mit einer sehr langen Belichtungszeit, war so, weiß nicht, ob das sogar Bulb war oder ob er da 30 Sekunden oder sowas hatte, ich glaube 30 Sekunden war eingestellt, und hat sich dann eben in den Gang gestellt, ist ruhig stehen geblieben, ist dann ins nächste Fenster gegangen, ist ruhig stehen geblieben und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Aufnahme hier tatsächlich aus einer Aufnahme entstanden ist oder ob er hier zwei kombiniert hat, weil er hat am Anfang noch viel experimentiert mit, wie lange muss ich stehen bleiben, um noch schemenhaft erkennbar zu sein.
Und so. Was leuchtet denn da bei dem? Der leuchtet doch irgendwas. Der
reflektiert irgendwas, ne? Kann ich dir nicht sagen.
Geist mit hellem Fleck.
Habe ich im Making-of nicht gesehen, was er da hat, aber noch eine Lampe hatte. Keine Ahnung. Ja, fand gut. Ich aber von der Umsetzung sehr schön, weil ich weiß halt, dass er da wirklich lange experimentiert und ausprobiert hat. Und darum geht's ja. Spaß an der Fotografie zu haben und mal Dinge ausprobieren und entdecken. Und dieses Bild zeigt halt, wie das Ergebnis aussehen kann. Fand ich cool.
Korrekt.
Ja, sehr schön. Was hatte ich hier noch? Eins wollte ich noch unbedingt. Wo war denn das mit so einem Schatten? Welche Nummer ist denn das jetzt hier? Ich hatte es da, unseren neuen, schau dir den mal an. Geistreiches Buch. Ist auch die Buchidee.
Ah!
Die fand ich
ein
von Bernhard Buchreiter. Sehr passender Name. Das fand ich halt schön. Ist eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von einem Buch, was so aufgeschlagen und aufgefächert vor einer Wand liegt, auf einem Tisch vor einer Wand. Und man sieht an der Wand eben den Schatten von diesem aufgefächerten Buch, aber man sieht auch, wie so etwas wie. Ja, so eine Geisterhaft und Geist, eine Rakete, was auch immer, aus diesem Buch zu entweichen scheint. Fand ich eine super Idee und von der Umsetzung her kommst du sofort ins Grübeln. Wie hat er das wohl gemacht? Was ist denn da los? Hat so ein bisschen was Doctor Who-mäßiges, finde ich. Und ich mag Doctor Who.
Cool. Ja, allen, die mitgemacht haben, Gratulation. Ihr habt tolle Bilder gemacht. Danke für die Teilnahme. Und
aktuell Aufnahme läuft, Gelenk.
Genau, die läuft noch. Nee, das war Gelenk. Ah, nee, das war nicht Gelenk.
Das war geistreich.
Das war geistreich. Die Gelenkaufgabe läuft noch. Ja, ist alles gut.
Reine Nervensache. Wollen wir mal ein Geräuschrätsel auflösen?
Lass uns das Geräuschrätsel auflösen, ja.
Schon cool. Hi, ihr zwei, schreibt der Frank. Ich habe mir eine neue alte Analogkamera zugelegt und meine, dieses noch nie im Geräuschrätsel gehört zu haben. Es handelt sich um eine Canon AF35ML.
Die sieht so heiß aus. Die sieht so 80s aus.
Er schreibt hier weiter. Es ist eine Rangefinder-Kamera aus den 80er Jahren. 35mm Film mit einem fest verbauten 40mm Blende 1.9. Die Kamera hat einen triangularen Autofokus und stellt erst beim Auslösen scharf. Das Auslösegeräusch darf man als sehr laut beschreiben. Die maximale Verschlusszeit ist eine 1/400 Sekunde, also die kürzeste wahrscheinlich. Und solange es nicht zu hell ist, versucht die Kamera immer auf Offenblende zu bleiben. Ah, okay. Eine echt schöne und wertige alte Kamera mit tollen Bildergebnissen. Im Ton zu hören ist das Piepen, wenn er die Naheinstellgrenze unterschritten hat, beziehungsweise es zu dunkel ist. Dann noch zwei Auslösegeräusche. Lieben Gruß, Frank.
Ich habe hier die Seite von Ken Rockwell verlinkt, weil der die da bespricht. Mhm. Er zitiert aus der Canon Sales Literatur. Each feature fully automatic, every picture your own masterpiece. No confusing little red lights blinking at you. Leaves you free to concentrate on your subject and composition.
Ja, tja, klingt gut.
Jedes Bild ein Meisterstück. Keine verwirrenden roten Lichter. Das ist eine geile Werbung. Wahrscheinlich waren die Kameras damals irgendwie halt auch viel.
Ja, wahrscheinlich 80er Jahre. Die ersten Automatismen, die waren laut, die mussten auf sich aufmerksam machen, die waren cool.
Ich hob jetzt mal.
Genau.
Gut, wir sind am Ende vor der Tagesschau. Yay! Juhu. Bedanken uns bei euch, die ihr nicht nur zuhört, sondern auch mitmacht hier hinter den Kulissen. Danke an die Shownoter und an die Botbetreiber und Hausmeister und Co. Ihr seid alle super. Wir sind nächste Woche wieder live dabei.
Richtig.
Was ist es denn dann? Der 8. August. Bis dann. Macht's gut. 3, 2, 1.
Happy Shooting!
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.